Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute einen Gast, der aus dem Institut für Philosophie in Wien seine Arbeiten entwickelt hat, Georg Schimmer. Er hat Doktorat gemacht am Institut vergangenes Jahr und ist im Moment Postdoc Fellow in München. Er beschäftigt sich mit Fragen der Mathematik-Philosophie-Geschichte und insbesondere mit Aspekten des Wiener Kreises und da wiederum schwerpunktmäßig darüber ist auch die Dissertation gegangen mit Rudolf Carnap. Rudolf Carnap ist nicht so jemand, den man in der Mittelschule hört wie Jean-Paul Sartre oder mittlerweile wird es wahrscheinlich Foucault sein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, ob man Judith Butler in der Mittelschule hört und dann ganz versessen ist darauf, Philosophie zu studieren, weil die so herzgreifende Themen hat. Das ist bei Rudolf Carnap mit Sicherheit nicht der Fall. Wie kommt man zu Rudolf Carnap?
Ja, also nicht über den Judith Butler-Umweg auf alle Fälle. Wenn man sich mit Geschichte der Mathematik, Geschichte der Logik und Philosophie dieser beiden Disziplinen, wenn man sich dafür interessiert, dann stößt man unweigerlich auf Carnap an einem Punkt. Und dieses Carnap'sche Oeuvre beinhaltet eine Reihe von sozusagen fundamental prägenden Arbeiten zu diesen Gebieten. Also man muss sagen, dass der Kantor Rudolf Carnap, ich glaube 1891 geboren ist.
Zwei Jahre nach Heidegger und Wittgenstein.
Ah, ja.
Gehört in
ah, ja.
Heidegger und Wittgenstein sind witzigerweise 1889 beide geboren.
Ah, ja. Okay. Ja. Also das ist sozusagen der Zeitrahmen und die wirkliche wichtigen Arbeiten zu diesen Gebieten, also zur Philosophie der Logik und zur Philosophie der Mathematik, haben sich so in den ab Mitte der 20er Jahre und dann vor allem ab der 30er Jahre, 1934 mit diesem berühmten Buch Die logische Syntax der Sprache sozusagen entwickelt. Und das war mehr oder weniger auch mein erster Berührungspunkt mit Carnap, die logische Syntax. Und also konkret war es bei mir so, dass ich eine Diplomarbeit zur Geschichte der mathematischen Axiomatik geschrieben habe und der Rudolf Carnap in den 20er Jahren ganz wichtige, aber relativ unbekannte Beiträge dazu gemacht hat und ich ursprünglich den Carnap sozusagen in der Diplomarbeit reinbringen wollte, bearbeiten wollte und dann aber drauf gekommen bin, dass das ein zu großer Brocken gewesen wäre und damit habe ich sozusagen auch die Dissertation verschoben.
Wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt auf diese Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Carnap vergleichsweise nochmal unbekannt war und als junger Student bei jemandem gewesen ist, der eine epochale Neuorientierung der Philosophie eingeleitet hat, ohne dass man ihn wirklich gekannt hat, nämlich Frege, dann würde ich mal fragen, wie stellt man sich das vor zu dem Zeitpunkt? Er ist dann nach Jena gekommen,
also Carnap,
nicht? Hat bei Frege gehört und das muss eine ziemlich erlesene kleine Gruppe gewesen sein, was sich da getroffen hat und vielleicht war er der Einzige, der den Frege verstanden hat zu dem Zeitpunkt.
Ich habe das gestern ein bisschen als Vorbereitung auf dieses Gespräch mir nochmal die Autobiografie vom Carnap durchgelesen, die in diesem berühmten Schillband zu den Volume of Living Philosophers zu Carnap, ich glaube 63 erschienen ist. Und dieser Band oder diese Bände beginnen immer mit einer intellektuellen Autobiografie der Geehrten, in diesem Fall im Carnap. Und er beschreibt dieses Studium in Jena, ich glaube so ab 1910 bis 1914, 15 die Frege-Vorlesungen waren dann, glaube ich, 1914 die letzte, als ein Schlüsselereignis oder als eines der intellektuellen Schlüsselereignisse in seiner Ausbildung. Und man kann sich das, glaube ich, wirklich so vorstellen, und er beschreibt das sehr, 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 sehr plastisch. Der alte, ich glaube über 60-jährige Frege, damals vollkommen unbekannt, von der Welt sozusagen im Stich gelassen. Niemand kennt seine Hauptwerke, diese beiden Bände, der Grundgesetz und der Arithmetik vor allem. Und noch dazu der letzte Schlag, dieser Brief von Russell, der ihm dieses mengentheoretische Paradoxie sozusagen, also die Inkonsistenz von Freges System vorführt.
Der sein schönes axiomatisches System ruiniert hat.
Ja, mit einem Brief sozusagen, mit einem kurzen Brief. Also der Frege dürfte zu diesem Zeitpunkt sozusagen schon am absteigenden Ast.
Er hat sie auch nie zum vollen Professor gebracht. Die Kollegen werden ihn nicht zur Kenntnis genommen haben. Ja. Und dann kommt der junge, intelligente, interessierte, aufstrebende Carnap dorthin und ist ja auch dadurch bekannt geworden, dass er Mitschriften verfasst
hat. Also ich glaube, er hat insgesamt so in dem Zeitraum 1910 bis 14 oder so, wenn ich mich nicht irre, 3 Vorlesungen von Frege besucht, wo teilweise wirklich nur 3 Leute drin saßen. Also ich glaube, ein alternder Offizier, der das sozusagen aus
der auf Interesse die Wahrheitsfrage wahrscheinlich aus war.
Wahrscheinlich,
Frege war ja einer, der die Wahrheit
hinaufgehoben
hat. Ja.
Und genau, und der Carnap saß da drin in Jena und hat sich vor allem, glaube ich, die ersten zwei Seminare waren zu Freges Begriffsschrift, also wirklich primär zum logischen System und zur logischen Notation, die der Frege da ab 1879, ab diesem berühmten Buch Begriffsschrift entwickelt hat. Und die letzte Vorlesung 1914 war dann allgemeiner zur Grundlagendebatte der Mathematik, wo der Frege auch sozusagen mittlerweile bekannt auf diese polemische Attacke gegen Hilberts Methode der formalen Axiomatik und Hilberts Methode der impliziten Definitionen von mathematischen Grundbegriffen, zum Beispiel eben in der euklidischen Geometrie, Bezug nimmt.
Und das hat Carnap an der Stelle mitgekriegt von der Fregeschen Seite?
Das hat Carnap, glaube ich, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber zumindest wahrscheinlich relativ stark und auch prägend, das zeichnet sich sozusagen in seinem nachfolgenden Werk zur Philosophie der Mathematik ganz stark ab. Das hat Carnap durchaus geprägt, diese frege'sche Perspektive auf Hilberts Axiomatik.
Du hast in der Diplomarbeit Geschichte der Axiomatik behandelt, da wird ja Frege eine wichtige Rolle gespielt.
Da spielt diese sozusagen notorische Disput zwischen Frege und Hilbert eine relativ wichtige Rolle. Da gibt es, das muss man vielleicht dazu erwähnen, da gibt es Schlüsseltext in der Geschichte der Mathematik im 20., spätes 19., frühes 20. Jahrhundert. Und das ist eben diese briefliche Korrespondenz zwischen Frege und Hilbert.
Da sollten wir, wenn wir jetzt das schon erwähnt haben, doch zumindest ein paar Worte darüber sagen. Ich habe so spaßig den alten Offizier mit der Verantwortung versehen, deswegen bei Frege zu sein, weil es um die Wahrheit geht. Der Kernpunkt der Kontroverse zwischen Frege und Hilbert, den du ansprichst, ist, dass Hilbert es unternommen hat, im sogenannten formalistischen Programm mathematische Systeme aufzubauen, ohne zu fragen, ob die Welt eine Garantie der Wahrheit hat, und sich darauf zu versteifen oder darauf zu beschränken, dass Mathematik damit zu tun hat, bestimmte Axiome als Ausgangsformen, als Ausgangsstationen zu nehmen und nach den Schlussregeln von dort ausgehend zu intern kohärenten Entwicklungen zu kommen. Mhm. Frege, der aus einer mehr philosophisch geprägten Ecke kommt, hat eigentlich Zeit seines Lebens an die Wahrheit geglaubt. Nicht ganz so wie der Thomas von Aquin als Adäquationswahrheit, aber er ist eher so ein Platoniker, Mathematiker im alten Stil, der der Auffassung war, die Logik ist die Wahrheit, die Wissenschaft von der Wahrheit, und darum müssen wir die Wahrheit unabhängig von Axiomensystemen festlegen, und hat aufgrund dieser inneren Überzeugung einen Kampf mit Hilbert aufgenommen und kläglich verloren, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist eine sehr facettenreiche Debatte, und das, was du jetzt sozusagen skizziert hast, ist die Basis des Konflikts, und die Schauplätze in dieser Korrespondenz beispielsweise zwischen Hilbert und Frege sind dann zum Beispiel die Frage, was eine adäquate Konzeption von Definition von mathematischen Begriffen sein muss, wie die aussehen muss, ob sowas wie der Hilbert, eben Hilbert propagierte Idee, dass Axiome, oder besser gesagt ein System von Axiomen, ein Axiomensystem, mathematische Grundbegriffe, wie beispielsweise in der Geometrie Punkt, Linie, Fläche, Inzidenz, sozusagen simultan festlegt, also Axiome als implizite Definitionen fungieren. Und das ist zum Beispiel eine Konzeption, die im Frege'schen Bild von Mathematik und von Definition zum Beispiel nicht durchging. Also für ihn sind das nicht Definitionen, und man muss klar sozusagen trennen und abgrenzen, was ein Axiom ist. Axiome sind für Frege notwendig wahr, also der Definition wahr, und Definitionen sind sozusagen wieder was anderes. Und also diese Verbindung dieser zwei Zugänge war für Frege nicht nachvollziehbar.
Ich habe schon gefürchtet, dass du mich tadelst, wie ich gesagt habe, Frege hat diese Debatte kläglich verloren, weil ein Historiker der Mathematik da natürlich immer ein bisschen andere Perspektive hat als jemand, der so wie ich jetzt ein wenig nacherzählt, was die Wissenschaftsentwicklung für einen Gang genommen hat. Aber lassen wir es mal dabei
also
sein.
Also die Geschichte hat dem Hilbert sicher sozusagen sicher recht gegeben. Diese formale Axiomatik war ja dann eigentlich ab Hilbert sozusagen der methodische Standard in der Mathematik, aber dann auch in den Naturwissenschaften.
Jetzt hat die Logik unseres Gespräches hat schon angedeutet, dass Carnap, und du hast ihn an der Stelle dann sozusagen aufgegriffen, diese Frage des Axiomensystems von Frege, aber mit Einarbeitung der Impulse, die aus der formalistischen Schule gekommen sind, dann weiterentwickelt hat. Das war der Punkt, in dem er dann wirklich wirksam geworden ist, aber kommen wir noch dazu, aber dazwischen haben wir vielleicht noch eine kleine Strecke auszufüllen, weil vor der logischen Syntax der Sprache, die 1934 war, hat er auch eine ganze Reihe von anderen Sachen gemacht, und das ist vielleicht für die Profilbildung des Wiener Kreises doch interessant zu sehen. Er hat Physik, Neokantianismus und auch in einem Sinn phänomenologische Ansätze gemacht im logischen Aufbau der Welt. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber sagen, weil das kommt ja nun aus einer Motivation, die nicht in der logisch-mathematischen Frege Tradition zunächst einmal ist.
Ja. Also das ist ein vielleicht kann ich einen sozusagen ausholenden Satz sagen, in der Carnap-Forschung passiert ist in den letzten vielleicht 15 bis 20 Jahren, war eine neue einsetzende Reevaluierung oder neue Bewertung von Carnaps Philosophie und von den sozusagen Details seiner Philosophie. Die Rezeption ab 1940 wahrscheinlich war ganz stark geprägt von einerseits diesem doch eher sozusagen vereinfachenden Buch von Eyre, Language, Truth and Logic und dann aber vor allem ganz stark durch diese sozusagen starke Kritik von Quine into Dogmas zum Beispiel. Und mehr oder weniger im gängigen Bild bis vor 15 Jahren vielleicht der Todesstoß überhaupt für Kant-Philosophie war dann Kuhn's Structural Scientific Revolutions. Das war ein Punkt, wo man sozusagen mit der Kant-Forschung mehr oder weniger abgeschlossen war. Und was jetzt in jüngster Zeit oder in den letzten eineinhalb, zwei Jahrzehnten passiert ist, ist so eine regelrechte Neubewertung. Und ein ganz wichtiger Zugang in diesem Forschungsprogramm ist eine Bestimmung und Identifizierung dieser frühen Einflussverhältnisse, die du jetzt gerade erwähnt hast. Also das ist einerseits der starke Frege Einfluss, ganz eindeutig, andererseits der Carnaps Rezeption von Russells Philosophie und dann vor allem der Principia Mathematica, aber eben auch Husserl, der Phänomenologie und des Neukantianismus. Der Carnap hat bei Bruno Bauch seine Dissertation geschrieben und genau das sind sozusagen Beziehungen, die erst seit ein paar Jahren wirklich neu aufgedeckt und untersucht werden.
Wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, als ich Carnap das erste Mal wahrgenommen habe, wäre undenkbar gewesen, ein Buch wie das von Michael Friedman, das vor vielleicht jetzt 10 Jahren erschienen ist und das wir in Wien ins Deutsche übersetzt haben. Das heißt Geteilte Wege, Kassierer, Heidegger, Carnap. Und das fokussiert darauf, was also witzig und aber auch systematisch wichtig ist, dass in dem in ganz anderen Zusammenhängen, nämlich in der Seinsfrage, in der Phänomenologie, im Neokantianismus, viel diskutierten, ereignisreichen Disput, das ist es nicht der Frege-Hilbert-Disput, sondern das ist der Kassierer-Heidegger-Disput, während in Davos dieser epochale Disput zwischen zwei Großphilosophen stattfindet, sitzt der Carnap im Publikum und, wie Friedman ausführt, nimmt daraus Anregungen für seine dann im Wiener Kreis wirksame Schrift Scheinprobleme der Philosophie. Also das ist ein Detail, aus dem deutlich wird, dass heutzutage, das ist im Fischer Taschenbuch erschienen, wenn ich das gleich sagen kann, also tatsächlich auch in der Taschenbuchliteratur schon auf Carnap ein Blick geworfen wird, der in dieser Weise historisch multidimensional ist. Aber von daher will ich nochmal zurück zu der Beschreibung, die du gemacht hast, weil das sind so ganz schnell ein paar wesentliche Worte und Leute genannt worden, die man vielleicht ergänzen soll. Also es gibt die eine Richtung, das ist das im Verlauf der Carnapschen Wirkungsweise und Wirkungstätigkeit hat sich herausgestellt, dass das, was er dann ab der Mitte der 30er Jahre geschrieben hat, was er geschrieben hat, nachdem er in die USA gegangen ist, massiv schulbildend gewirkt hat für die analytische Philosophie, die in Amerika dann in der Nachkriegszeit deutlich geworden ist. Und das hast du angewiesen, in dieser massiven schulbildenden Funktion dann auch einer Kritik unterzogen worden ist. Und zwar, da haben wir jetzt den dritten Philosophendisput, nämlich zwischen Carnap und Quine. In der Wahrnehmung der Umwelt und der Nachwelt ist dann Folgendes passiert, dass Carnap zwar ein wesentlicher Anstoßgeber war, dass aber Thesen, die er da vertreten hat, in der analytischen Philosophie dann eigentlich als überholt betrachtet worden sind. Ja. Du hast den Namen Quine genannt und du hast den Namen Kuhn genannt. Vielleicht kommen wir am Ende unserer Gespräche dann wieder auf diese Situation in der quasi innertheoretischen Entwicklung zu sprechen. Aber das, was du gesagt hast, weist darauf hin, dass wir ja in der Philosophie überhaupt und auch im Besonderen der Philosophie des Wiener Kreises in einer so eigenartigen Faltungssituation sind. Es gibt dieses innertheoretische Entwicklungsmodell in der analytischen Philosophie und dann gibt es aber die Erfahrung der analytischen Philosophie, dass sie selber nicht alles ist, dass sie selber angefangen hat und historische Wurzeln hat, sodass Leute aus den USA, aus Kanada, auf der Suche nach den Wurzeln der analytischen Philosophie nun plötzlich draufkommen, wieder zurück auf Motive, die sie eigentlich ausgeschieden hatten und die sie jetzt aber zur Erweiterung und zur Verbreiterung der Basis wieder mit reinnehmen. Und das sind also Motive zum Beispiel des englischen Empirismus, der Phänomenologie und von daher kommt man auf die früheren Bücher von Carnap wieder zu sprechen.
Ja, ich glaube, das ist es, genau. Und das ist ein Prozess, der, man kann sagen, das ist sozusagen das Umfeld, in dem 1920, kurz davor, also ab, ich glaube 1922 hat der Carnap seine Dissertation fertiggestellt, zu der ich vielleicht gleich was sagen sollte. Aber das ist sozusagen so ein breites Umfeld in Carnaps früher Philosophie und ein breites Einflussfeld, das sozusagen lang vergessen wurde und auch verdrängt wurde und das jetzt wieder aufgedeckt wird. Und um darauf zurückzukommen, in der Dissertation von Carnap ist das ganz deutlich. Also da, ich weiß nicht genau, wie die Geschichte war. Also der Carnap hat, wie du sagst, Physik studiert, in jener Mathematik, Psychologie, glaube ich, auch und Philosophie. Bei Bruno Bauchen wollte ursprünglich eine Arbeit zur, ich glaube, Axiomatik der Raumzeittopologie oder so schreiben und wurde dann zurückverwiesen an die Philosophie und ist dann letztendlich hängen geblieben bei einer Arbeit zum Raumproblem, zur Frage des Raums oder zur Philosophie der Geometrie. Und diese Arbeit, die heißt, glaube ich, Der Raum von 1922, spiegelt diese Einflüsse wieder. Also, und sie spiegelt auch wieder ein Motiv, das beim Carnap 1922 schon da war und das sich sozusagen durch eine Invariante in seiner intellektuellen Entwicklung, und das ist das, was er später als Toleranzprinzip in der logischen Syntax formuliert hat. Und ganz schematisch ist die Idee die, dass es sozusagen ab im 19. Jahrhundert eine riesige und weite Debatte über den Status und die Natur des Raums und den Status von geometrischen Axiomen gab, die dann insbesondere durch die Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrien sozusagen wirklich spannend wurden. Und das sind sozusagen die Vorläufer, wenn man sozusagen von Kant, bei Kant beginnt, im 19. Jahrhundert vor allem Helmholtz, Beltrami, Poincaré und diese Leute. Also das ist sozusagen eine riesige Debatte bis dorthin. Und Kant Ansatz in seiner Dissertation war gewissermaßen diesen Konflikt zum wahren Status von geometrischen Axiomen aufzuheben und zu sagen, dass die unterschiedlichen Leute von unterschiedlichen Raumformen oder Raumtypen sprechen. Und er bringt dann, also er löst sozusagen die Idee ist, einen Konflikt aufzulösen, einen traditionellen philosophischen Konflikt aufzulösen, indem man zwischen Raumtypen unterscheidet. Und er legt fest, dass es sozusagen einen formalen mathematischen Raum gibt, einen Anschauungsraum, und da ist er sehr nah bei Husserl. Also da bringt einen von Husserl geprägten Begriff der Anschauung oder der Wesensanschauung, um auf diese anschaulichen Raumformen sozusagen Zugriff zu finden, und einen physikalischen, empirischen Raum. Also diese Dissertation ist insofern spannend, weil sie einerseits sozusagen ein großes Carnaps großen philosophischen Background dokumentiert und vor allem andererseits so eine Frühform von Toleranz oder Toleranzprinzip dokumentiert, die dann vor allem in der logischen Syntax und weiter nach bis zu Empiricism, Semantics Ontology, diesem berühmten Aufsatz von 1551, sozusagen invariant.
Dann hat er sich aber fokussiert. das war dann schon im Blick auf Wiener Kreis, da wollte er dann schon zu Schlick, da hat er sich dann schon sozusagen orientiert an dem, was in Wien gelaufen ist, wenn ich das richtig sehe. Der logische Aufbau der Welt ist nicht in Wien geschrieben, aber er ist, glaube ich, mit diesem Manuskript schon nach Wien gekommen. Ist das?
Ich glaube, ja, also ich glaube, so die Hauptarbeiten fanden so in der ersten Hälfte der 20er Jahre bis 24, 25 statt. Und das Vorwort ist ganz eindeutig sozusagen, spiegelt ganz eindeutig diese intellektuelle Stimmung und Atmosphäre im Wiener Kreis wieder, welche Teile jetzt genau sozusagen in Wien und, oder davor,
weiß ich nicht. Also was er da unternommen hat, er ist in einer Weise Systemphilosophie, nicht? Also eine die Unternehmung aus einer Basiskategorie abzuleiten, wie Wissenschaft konsistent und generell stattfinden kann. Das hat natürlich auch, Quine hat sich damit, glaube ich, durchaus auch kritisch auseinandergesetzt, ja. Aber das liegt nicht in deiner Schwerpunktsetzung so sehr. Gleichzeitig hat er zu diesem Zeitpunkt auch, das wird wohl gleichzeitig sein, oder war es ein bisschen später, dieses Manuskript über Axiomatik verfasst, und das gehört ja auch nun zu dieser historischen Wiederästimierung dazu, würde ich mal vermuten, dass du das aufgegriffen hast. Also man hat dann nicht nur den Neukantianismus und die Phänomenologie genauer angeschaut, sondern hat sich doch dann noch angeschaut, was sind eigentlich die Vorstufen dazu, dass er dann ein entscheidendes, maßstabsetzendes Buch geschrieben hat, wie die logische Syntax der Sprache. Ja. Da würde ich mich interessieren, ein bisschen was davon zu hören, was in diesem Manuskript so vor sich geht.
Okay. Naja, also was man vorweg sagen muss, ist, dass ein ganz grundsätzlicher Einfluss für Carnap, der in diesen drei oder zwei Arbeiten, und dann gibt es noch eine dritte zu der Zeit, ganz maßgeblich war, ist Russells Philosophie, aber vor allem Russells Logik, also die Typentheorie in der Principia Mathematica mit Whitehead. Der Carnap greift das auf und schreibt dann, ich glaube 1928 oder 1929, erscheint dieses Buch von ihm, Abriss der Logistik, das mehr oder weniger das erste Logik-Textbuch ist zu der Zeit und eine vereinfachte Form von Russells Typentheorie bringt. Also das ist sozusagen ein wichtiges Buch zu der Zeit. Gleichzeitig verwendet er die Typentheorie als Ausgangsbasis, als Sprache in der logischen Syntax, also im logischen Aufbau. Also der logische Aufbau ist zu verstehen als Carnaps wichtigster Versuch, Typentheorie, logische Typentheorie, also höherstufige Logik, nicht logizistisch oder fundamentalistisch zur Grundlegung der Mathematik, sondern für ein philosophisches Projekt sozusagen zu verwenden. Also das ist eine frühe Form von, eine Vorform von dem, was heute ganz gängig unter formaler Philosophie, formaler Epistemologie oder mathematischer Philosophie, wie man das bezeichnen will, zu verstehen ist. Und mehr oder weniger zeitgleich zum logischen Aufbau der Welt und zur Arbeit an diesem Textbuch zu Russells Typentheorie beginnt der Carnap, ich glaube so um 1927, an einem Buchprojekt, das Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik betitelt ist, wo er, wie man Aufbau Typentheorie verwendet, um mathematische Axiomatik und vor allem die Metatheorie oder damals Metamathematik von axiomatischen Systemen in ein formales Gerüst zu bringen und in einer Typentheorie zu formalisieren und sozusagen eine frühe Form von formaler Metatheorie zu entwickeln.
Jetzt sollten wir was darüber sagen, was man sich unter dieser formalen Metatheorie vorstellen kann. Also Mathematik kennt man aus der Schule und man weiß ungefähr, wozu die gut ist, sowohl in den Ingenieurwissenschaften als auch in der Algebra. Wozu braucht das eine Metatheorie und welche Erkenntnisse, wozu braucht das eine Metatheorie, mit welchen Instrumenten arbeitet die Metatheorie und was hilft einem das?
Also wir haben vorhin den direkten Vorgänger oder Ursprung dieser Entwicklung schon kurz genannt, und das war Hilbert, also David Hilbert, der deutsche Göttinger Mathematiker, hat in seinem Buch Die Grundlagen der Geometrie von 1899 sozusagen eine neue mathematische Methode eingeführt oder auf den am präzisesten auf den Punkt gebracht bis dorthin. Und das ist eben eine Grundlegung einer mathematischen Theorie, wie in diesem Fall der euklidischen Geometrie, auf eine Rückführung auf eine sozusagen begrenzte Anzahl von Axiomen, die die Wirkungsweise und das Verhältnis von Grundbegriffen wie eben Punkt, Linie und so weiter festlegen und spezifizieren. Und die Idee ist sozusagen eine, ich glaube, der Hilbert hat das in irgendeiner Stelle als Tieferlegung der Fundamente einer mathematischen Theorie genannt.
Jetzt könnte man sagen, das war zwar eine geniale Sache, aber es ist eine geniale Vereinfachung der Geometrie, die wir schon haben, könnte man jetzt meinen. Ja. Man könnte sagen, er hat die verschiedenen Geometrien, die möglich sind und die man mit Zirkel und Lineal und so machen kann, halt auf zwei, drei Grundbegriffe gemacht. Das ist sozusagen ein Sparprogramm und als Sparprogramm elegant. Mathematikerinnen haben gerne diese Art von Eleganz und Übersichtlichkeit. Das ist aber noch nicht ein Meta-Moment. Wo kommt jetzt das Meta-Moment rein?
Also ich meine, was man natürlich im selben Atemzug hinzufügen muss, ist, dass Axiomatik keine Erfindung des 19. oder 20. Jahrhunderts ist, sondern auf Euklid zurückgeht. Also sozusagen die älteste Methode oder eine der ältesten mathematischen Methoden überhaupt. Aber die, was sich sozusagen dramatisch geändert hat im Laufe des 19. Jahrhunderts und dann in Hilbert sozusagen ein Kumulationspunkt oder Höhepunkt gefunden, ist die systematische Abtrennung von mathematischen Theorien von anschaulichen Ausgangspunkten beispielsweise. Also die Vorstellung, dass mathematische Grundbegriffe wie Punkt zum Beispiel anschaulichen Gegebenheiten entsprechen und sozusagen die Wahrheit von mathematischen Aussagen über diese Gegenstände sozusagen diese Anschauungen widerspiegeln oder ihre Wahrheit hat. Und das ist das, was bei Hilbert sozusagen, aufhört. Also dieses Hilbertsche System der Geometrie beispielsweise kappt vollkommen mit einem Begriff der geometrischen Anschauung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mathematik, da gab es Vorläufer, Moritz Pasch ist da zum Beispiel zu erwähnen, der eine axiomatische Methode verwendet, aber trotzdem die Grunddefinitionen anschaulich fundiert. Der Hilbert macht das nicht mehr. Und da, an diesem Punkt kommt die Metatheorie ins Spiel. Wenn dieser anschauliche Bezug wegfällt, dann fällt sozusagen das traditionelle Legitimierungsansatz.
Dann muss sich die Mathematik auch darum kümmern, etwas zu sagen dazu, worüber sie redet.
Genau.
Wir sind ja jetzt in der Entstehung, wie du das beschrieben hast, wieder mal kurz zurück zu der Frege-Kontroverse, weil Frege war jemand, der Wissenschaft durchaus in dieser Weise anschaulich begründet gesehen hat, wenn auch die Logik quasi über alle drüber ist, das allgemeine Anschauen der Wahrheit gesehen hat. Das konnte Frege nicht akzeptieren, was du jetzt gerade von Hilbert beschrieben hast. Und Hilbert wiederum ist vor der Aufgabe gestanden, eine, nicht nur ein Axiomensystem zu konstruieren, sondern auch eine Weise zu finden, wie er darüber redet, was dieses Axiomensystem für einen Sachbezug hat.
Ja,
worüber reden wir, wenn wir ohne, mit geschlossenen Augen sozusagen, ohne Anschauung, unsere Formeln verfolgen. Ja. Was ist das? Ist das ein pures Kritzeln nach Formeln? Ja. Ja. Ist das eine Syntax? Da nähern wir uns jetzt der logischen Syntax der Sprache. Ist das also ein bisschen sowas wie Schachspielen, ohne dass Bauern Bauern und ohne Könige Könige sind? Also quasi, wenn wir es beim Schachspielen verdeutlichen würden, dann könnte es sein, und vielleicht ist ja das die Entstehung des Schachspiels sogar, dass man damit gewisse Kriege nachgespielt hat zwischen Königen und Rittern und Bauern und so weiter, und irgendjemand ist dann draufgekommen, also das bringt es nicht mehr mit dem Schachspielen, das heißt noch immer König, Bauer und Reiter, hat aber überhaupt nichts mehr mit Kriegsführung und Feudalismus zu tun. Und wenn man so weit ist, dann könnte man sagen, okay, wir freuen uns daran, dass wir nach bestimmten Regeln die Schachfiguren hin und her schieben. Das war's dann. Ist eine schöne Unterhaltung, ist aber keine Wissenschaft. Wir verzichten auf Aussagen darüber, dass das um irgendwas geht, außer ums Preisgeld. Das kann auch nicht ganz der Zweck der Hilbertschen Mathematik sein. Und wie reagiert er auf diese Situation?
Also es sind, glaube ich, zwei Sachen, die aus diesen zwei Konsequenzen, zwei philosophisch interessante Konsequenzen aus diesem Prozess, den wir jetzt gerade skizziert haben, also diese Loslösung aus einer anschauungsgebundenen Mathematik, wobei die Anschauung sozusagen die legitimierende Instanz ist. Der eine ist die Erfindung von Metatheorie. Das ist die Idee, dass wir irgendeine Instanz brauchen, die die Gültigkeit der Wahl der Axiome und der Wahl der Grundbegriffe, vor allem der Wahl und der Zusammenstellung dieser Axiome ermöglicht. Und das ist der Punkt, wo Hilbert mehr oder weniger zum ersten Mal auf die sozusagen Idee kam, dass es sowas geben muss, wenn dieser Anschauungsbezug wegfällt, dass es sowas geben muss wie Konsistenzbeweise für ein Axiomensystem oder beispielsweise Unabhängigkeitsbeweise für einzelne Axiome, um zu zeigen, dass Axiomen nicht sozusagen redundant sind und schon.
Worin besteht jetzt so ein Beweis? Kann man
das? Und die Idee ist, das ist sozusagen die Erfindung oder ein Ursprung der modernen Metatheorie oder auch Modelltheorie, das ist die Konstruktion eines nicht mehr anschaulichen, sondern analytischen Modells, also eines Modells, mehr oder weniger, im Grunde ist es eine Reinterpretation der mathematischen Kerne, Punkt, Linie, Ebene und so weiter in Aussagen über algebraische Zahlen zum Beispiel. Also die Konstruktion eines analytischen Modells, dass wenn diese Interpretation der mathematischen, geometrischen Terme sozusagen, wenn man diese Interpretation vornimmt, dass man in diesem analytischen Modell zeigen kann, dass sich daraus keine Widersprüche ableiten beispielsweise.
Wir haben jetzt das Modell genannt, das sollte man vielleicht noch ein bisschen erläutern. Modell ist deutlich was anderes als die Welt. Die Welt hatten wir ja schon abgeschafft durch die Abschaffung des Anschauungsbezuges. Trotzdem soll es um was gehen in unserer Sprache. Unsere Regeln, wie wir Sätze aufstellen und wie wir deduzieren, sollen nicht willkürlich sein, sondern sollen einen Gehalt haben. Und was du jetzt gesagt hast, wenn ich das in meinen Worten wiederholen kann, ist, man operiert mit Konstruktionen. Das sind mathematische Konstruktionen. Diese mathematischen Konstruktionen sind aber nicht von der Art von Sprache, obwohl sie natürlich sprachlich zugänglich sind, sondern man stellt sie sich vor als eine Art von Welt, also Gegebenheiten, sagen wir mal so. Welt ist schon sehr beschränkt oder beziehungsweise zu allgemein. Man spricht sehr wohl von einem Universe of Discourse, also man nimmt an, dass es um etwas geht, aber das, worum es geht, sind nicht Dinge oder sonst was, sondern sind selber Konstruktionen. Und man untersucht jetzt, wie die Konstruktionen, die mengentheoretisch in der Regel durchgeführt sind, wie diese Konstruktionen angedockt werden können, in einem Verhältnis stehen zu Sprache. Also man hat auf der einen Seite Sprachregeln und auf der anderen Seite mathematische Konstruktionen und man untersucht jetzt, mit welchen Mitteln von Sprache und Deduktion kann ich an welche mathematischen Gegebenheiten andocken, sie beschreiben, was leistet mir die Sprache im Hinblick auf solche formale Konstrukte.
Ja. Also das ist die Methode, genau, das ist die Methode, die nicht zum ersten Mal bei, das muss man dazu sagen, nicht zum ersten Mal bei Hilbert eingeführt wurde, aber in diesem Buch eben zur Geometrie sozusagen zum schönsten und am klarsten dargestellt wurde. Das ist diese Methode der Reinterpretation dieser geometrischen Terme in Verhältnissen von Zahlen, von Reihenzahlen oder algebraischen Zahlen. Und letztendlich, so muss man auch dazu sagen, ist es aber sind diese Beweise, die der Hilbert da in diesem Buch führt, also der Konsistenzbeweis für sein Axiomensystem und diese Unabhängigkeitsbeweise, die er da entwickelt, indirekte Beweise, also nicht direkte Konsistenzbeweise, sondern sie führen die Konsistenz dieses geometrischen Systems auf eine angenommene Konsistenz in der Analysis zurück zum Beispiel oder in der Arithmetik zurück.
Jetzt haben wir gehörig etwas über die Entstehung der Metamathematik gesagt und sollten zum mehrfach erwähnten Werk jetzt Logische Syntax der Sprache von Kanat weitergehen. Da hat er ja jetzt auch wiederum viele Einflüsse aufgegriffen. Da ist Hilbert zu finden, da ist Tarski zu finden. Wie schätzt du dieses Buch ein und was war die Wirksamkeit dieses Buches?
Also da muss man vielleicht sozusagen ganz kurz zur Vorgeschichte zwei Sachen sagen. Die eine Sache ist, dass der Carnap eben, wie erwähnt, zu diesem Axiomatikprojekt gearbeitet hat, 27 bis 28, 29, und dann dieses Manuskript und diese Arbeit noch wie der logische Aufbau in einer einheitlichen, universellen, typentheoretischen Sprache formuliert wurde. Also was es da noch nicht gab in diesem Buch, war eines, so wie es heute üblich ist und in den 30er Jahren dann üblich wurde, dazu kommen wir gleich, war eine strikte Trennung von Objekttheorie oder Objektsprache und Metatheorie, in der dann Begriffe wie Konsistenz, Erfüllbarkeit und so weiter untersucht werden konnten. Nun gut, und jetzt hat der Carnap dieses Manuskript zirkulieren lassen und ist dann vor allem 1930 mit Tarski zum ersten Mal in Kontakt getreten und schon zuvor, in den Jahren zuvor, vor allem mit Gödel sehr intensiv in Kontakt getreten in Wien und ist darauf gekommen, dass diese sozusagen die Methode, die logische Methode, die er verwendet, um diese Fragen der Axiomatik und Metatheorie von der Axiomatik anzugehen, so nicht funktioniert. Also dieses Projekt wurde relativ schnell um 1930, glaube ich, ad acta gelegt und wurde auch interessanterweise bis auf zwei kleine Papers, die nachträglich entstanden sind, nie mehr wirklich diskutiert und wurden dann auch nicht in Carnaps kurzer Autobiografie erwähnt.
Die Forscher der Nachwelt müssten noch etwas haben, was man entdecken kann, nicht?
Genau, also die Idee, weil wir darüber vorher gesprochen haben, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag im Rahmen von dieser Neubewertung von Carnaps Philosophie liegt wirklich darin, seinen genuinen Beitrag oder seine Beiträge zur Philosophie der Logik und zur Philosophie der Mathematik in dieser Frühphase und dann also vor der logischen Syntax und dann sozusagen auch Berührungspunkte mit seiner späteren Philosophie zu rekonstruieren, und da ist, glaube ich, wirklich noch viel zu offen, also viel zu tun.
Das ist ja etwas, was auch in deiner Dissertation eine wichtige Rolle spielt. Da würde ich jetzt eine Frage an die Dissertation anschließen. Ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, dass, wie du es beschrieben hast, Carnap in einem sich gerade entwickelnden, lebendigen, vielfältig rekonfigurierenden Umfeld tätig war, viel aufgegriffen hat von der Arbeit der gleichzeitigen einiger anderer Mathematiker, dann allerdings durch die Sachen, die du genannt hast, also Gödel und Tarski, von dem Ding wieder weggekommen sind, und jetzt die ein wenig sonderbare Situation entsteht, dass der Carnap das nicht weitergeführt hat, dass er sich sozusagen nicht verteidigen konnte und wollte gegen das, was man ihm hier dann in die Schuhe geschoben hat oder was man ihm in die Schuhe schieben könnte, als Irrtümer in seiner nicht publizierten Schrift. Und für dich ist jetzt die Schwierigkeit, rette ich den Carnap vor Vorwürfen, auf die er selber gar nicht mehr eingegangen ist, weil er das Programm gewechselt hat. Wie schätze ich das ein, dass er zu einem früheren Zeitpunkt seines Lebens über etwas geschrieben hat, wo er sozusagen vielleicht nicht ganz am Erfolg orientiert war, sondern so irgendwie dazwischen drin sitzen geblieben ist?
Ja, ich glaube, so kann man dieses Projekt auch am besten, also Carnaps Projekt zu dieser Zeit am besten charakterisieren. Das ist etwas, das er dann ab 1930 auch offensichtlich nicht mehr selbst sozusagen verteidigen wollte, aus welchen Gründen auch immer, schwierig zu rekonstruieren. Ich meine, eine ganz wichtige Sache ist, dass er kurz danach, also um 1932, was er gemacht hat, ist, er hat diese Idee zum beispielsweise von einer Metasprachen-Objektsprachentrennung, die er nicht direkt über Hilbert, aber sozusagen vermittelt über Tarski vor allem mitbekommen hat. Tarski hat, glaube ich, zwei Vorträge 1930 in Wien gehalten, wo er genau zu diesem Thema, wo er diese Unterscheidung sozusagen, auf diese Unterscheidung gepocht hat. Das hat, glaube ich, der Carnap 1930, 31 aufgesogen, und die Fruchtbarkeit dieser Unterscheidung für sein philosophisches Programm der Mathematik, aber ich glaube allgemein als methodischen Ansatz, um philosophische Probleme anzugehen, für sich erkannt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum er sich sozusagen so schnell von diesem Axiomatikprojekt verabschiedet hat, obwohl, wie schon gesagt, sozusagen aus ex post der durchaus interessante Zwischenschritte oder Übergänge erkennbar sind, die, wenn man sich sozusagen für die geschichtliche Entwicklung von diesen Disziplinen wie Metatheorie, Modelltheorie, formale Semantik interessiert, durchaus sozusagen auch heute noch spannend sind.
Und deine Dissertation ist unter anderem ein Plädoyer dafür, nicht zu sagen, die Entwicklung ist ganz woanders hin verlaufen, das kann man nicht mehr als Standard nehmen, sondern zu sagen, vieles von dem, was wir heutzutage wahrnehmen und was wir selbstverständlich nehmen, ist dort eigentlich auch zu sehen, auch wenn es nicht ganz so klingt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen erst freizulegen ist, ja, durch Interpretation. Ja. Du machst ja, das war für mich beim Lesen ganz interessant, wenn es jemals Hermeneutik gegeben hat, dann ist deine Arbeit eine Mathematik-Hermeneutik quasi. Also der Versuch, die Absichten und die Implikationen dessen, was Carnap geschrieben hat, vielleicht sogar besser zu verstehen, als er selber sie zu dem Zeitpunkt verstanden hat. Oder ist das zu
schwierig? Naja, ja, ich glaube, so kann man das wirklich auf den Punkt bringen. Es ist ja so eine Arbeit an einer, also im Grunde, ich glaube, das, was mich allgemein interessiert, und diese Arbeit spiegelt das auch ein bisschen, ist das, was man so als Vorformen von etablierten, konsolidierten Wissenschaften beschreibt. Also es gibt ja beim Kuhn zum Beispiel, in diesem Kuhnschen Wissenschaftsbild, diese, ich weiß nicht, sind es 5 oder 4 Schritte von der Vorform bis zur Normalwissenschaft, bis zur Krise, bis zur Revolution. Und das Hauptaugenmerk, glaube ich, in der Philosophie ist zu einem starken Teil einerseits auf die Revolutionen und andererseits auf das, was die Normalwissenschaft ausmacht, also das, was ein Paradigma beispielsweise ist. Das ist da gibt es interessante Bezüge zum Kanon, vielleicht geht sich das noch aus. Aber diese frühe, also mein Zugang oder mein Interesse an diesem frühen Kanon vor 30 betrifft ganz eindeutig das, was man so als Vorform, vor der Konsolidierung von so einer Wissenschaft.
Wenn du das so sagst, dann habe ich Versuchung, das umzuformulieren in ein zeitgenössischeres Sprachsystem. Und dann könnte man sagen, nicht einfach die Revolution und nicht den Standard, sondern das Innovative herausfinden. Das Innovative, bevor es voll zuschlägt, bevor dann eh jeder weiß, dass das erfolgreich gewesen ist, ist ein zartes Pflänzchen oder ist etwas, was man schlicht und einfach nicht leicht bestimmen kann, sondern was in dieser Zwielichtphase auch ist und wo die Entdeckung darin besteht, zu sagen, hoppla, da ergibt sich etwas, da ist etwas im Gange, was vielleicht im nächsten Durchgang oder übernächsten Durchgang eine Revolution durchführen kann, obwohl es selber noch nicht das Bewusstsein und die Presse dafür hat.
Ja. Und diese generell, jetzt nicht nur bei Kanon, aber also wenn man sich zum Beispiel so wie ich für frühe Modelltheorie, frühe Metatheorie interessiert zu dieser Zeit, ist es eine schwierige, der Versuch der Rekonstruktion ist ein schwieriger Balanceakt, weil einerseits findet man Praktiken, die jetzt beispielsweise nicht nur bei Carnap sozusagen bei Carnap entwickelt wurden, sondern durchaus parallel laufen, unabhängig teilweise zu Konventionen, die sich beispielsweise bei Daske oder so finden, im Versuch, semantische Begriffe zu dieser Zeit oder metatheoretische Begriffe zu formulieren und zu formalisieren. Andererseits sind diese Zugänge, das muss man auch sagen, ganz eindeutig nicht die modernen Counterparts, die sozusagen aus ihnen, die sich aus ihnen ergeben haben. Und es ist teilweise sehr schwierig, sozusagen den Kern zu rekonstruieren, der diese zwei sozusagen Punkte in der Geschichte dann sozusagen verbindet. Oder das ist bei Carnap und bei Daske und auch zu einem Teil bei Gödel zu dieser Zeit sind das schwierige interpretative Fragen, wie beispielsweise Modelle, formale Modelle.
Wir nähern uns dem Ende dieser Sendung und sollten vielleicht dann noch erwähnen, wie das beim Carnap weitergegangen ist. Der logischen Syntax der Sprache hat es diese synthetische Leistung gegeben, die wir besprochen haben. Dann hat er nochmal einen Ansatz gemacht, einen neuen, mit Schwerpunkt auf Semantik. Mhm. Und das ist auch sehr wirksam gewesen. Und was du mit Paradigma vorher angesprochen hast, könnte man vielleicht an der Stelle auch noch schnell erwähnen.
Naja, also es gibt diese Syntaxphase, die Arbeit an der logischen Syntax beginnt, glaube ich, ab 1932 und dann 1934 kommt dieses grundlegende Buch Logische Syntax der Sprache raus, wo es Carnap, wie schon ein bisschen in Analogie zu der Dissertation darum geht, diesen Grundlagenstreit, diesmal den Grundlagenstreit in der Mathematik sozusagen aufzuheben. Und die drei streitenden Parteien, die du, glaube ich, eh auch schon erwähnt hast, also Hilberts Formalismus auf der einen Seite, Brauers Intuitionismus und Freges und Russells Logizismus sozusagen zu insofern aufzuheben, als die als Kanab dort zum ersten Mal so etwas wie einen logischen Pluralismus, also ein Nebeneinander von
friedliche Koexistenz.
Eine friedliche Koexistenz. Und die Entscheidung, für welche Sprachform oder für welches logische System man sich entscheidet, nicht mehr sozusagen gebunden wird an die Gültigkeit oder Wahrheit eines oder des anderen, also sozusagen eine exklusive Wahrheitsgültigkeit für eines oder das andere, sondern über die jeweilige Fruchtbarkeit in der Anwendung an nicht mathematische Wissenschaften, also an die Anwendbarkeit in den empirischen Wissenschaften.
Und als Konsequenz daraus, um es jetzt mal ein bisschen abgekürzt zu sagen, hat er dann weiterentwickelt so etwas wie, wenn du in dein Arbeitszimmer gehst und einen Set von Regeln an die Türe schreibst, in diesem Zimmer wird so und so gearbeitet, dann bist du verpflichtet, nach den Regeln zu arbeiten, die du dort hingeschrieben hast, aber der Nachbarkollege, wenn der einen anderen Set von Regeln hat, der ist nicht verpflichtet, das zu tun, was du tust, sondern der ist nach seinen Regeln verpflichtet, und das könnte man das kurz die jeweilige paradigmatische Prägung nennen, die dann auch so wichtig geworden ist in der weiteren Debatte.
Also was interessant ist, also in der logischen Syntax ist diese Unterscheidung geprägt durch diese Unterscheidung von analytischen und synthetischen Sätzen oder analytischen und synthetischen Wahrheiten. Und das ist eine Invariante bei Carnap ab dem Zeitpunkt. Also wenn man sich sozusagen für ein Sprachsystem entscheidet man sich für ein Set von analytischen Sätzen in diesem Sprachsystem, und synthetische Sätze sind sozusagen wandelbar innerhalb dieses Systems oder innerhalb dieses Paradigmas, um eine Kunsche Link zu bringen. Analytische Synthese sind nicht revidierbar, ohne sozusagen das Spiel zu ändern, das Spielfeld zu ändern, also sich in ein anderes Sprachsystem zu begeben. Und das ist der Punkt, um da sozusagen den Bogen zu schließen, der bei Quine massiv kritisiert wurde, vor allem in Two Dogmas. Also was Quine, glaube ich, propagiert hat oder an Carnap kritisiert hat, ist, dass der sozusagen Empirismus oder dass dieser pragmatische Zugang, dass Regeln und Sätze revidierbar sind, bei Carnap nicht weit genug geht. Und er stellt diese analytisch-synthetische Unterscheidung Carnaps sozusagen dieses bekannte Metapher des Web of Beliefs gegenüber, wo jeder Satz, egal ob das logische, mathematische oder sozusagen stärker an der Peripherie dieses Webs angesiedelte Beobachtungssatz, revidierbar ist durch bei einem gegebenen sozusagen Evidenz oder Counter-Evidenz.
Jetzt sind wir in der klassischen Situation, wo kurz vor dem Ende der jeweiligen Folge der Held in Bedrängnis gerät und die Folge zu Ende ist, damit eine Spannung aufzubauen. Er ist dafür, wie das weitergeht, und darüber werden wir jetzt hier nicht reden können, sondern bitten die Hörerschaft um Geduld für eine spätere Sendung, die dann über Carnap und Quine vielleicht geht. Georg Schiemer war Gesprächspartner für den heutigen Nachmittag. Danke fürs Zuhören und danke an Georg Schiemer.
Danke.